zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauch. Ja, und wir sind jetzt im Gespräch. Wir, das sind ich selbst, Daniel Fuhrhopp, mit dem MuckPZ, der nicht zuletzt vor etwas mehr als einem Jahr die Architekturbiennale in Venedig kuratiert hat, beziehungsweise den deutschen Beitrag dazu unter dem Namen Reuse, Reduce, Recycle. Und da habe ich doch gleich schon mal eine erste Frage, nämlich wenn man als Architekt sagt, man solle doch den Bestand wertschätzen und sich nicht so mit Neubau beschäftigen, ist das nicht geschäftsschädigend für die eigene Branche und letzten Endes ja auch für den eigenen Beruf, weil der Architekt doch mit Neubau viel mehr Geld verdienen kann?
Ja, das ist eine der vielen Sagen aus dem Bereich der Architektur. Selbstverständlich kann man auch als Architekt mit Umbau Geld verdienen. Und es geht ja auch letztlich einfach darum, nur mal Tatsachen anzuerkennen, nämlich dass wir uns in Deutschland überwiegend mit bestehender Architektur beschäftigen, dass das auch eine ganz spannende Aufgabe ist, dass deswegen auch meine schon vielleicht vorher angedeutete leichte Kritik an dem Titel Ihres Blogs verbietet das Bauen, weil auch für mich ist auch kein so großer Unterschied zwischen Umbauen und Bauen. Es ist natürlich ein anderes Denken gefragt. Das haben wir auch versucht zu zeigen, dass es darum geht, genau diese Haltung passt jetzt, die in diesem Blog fast auch zum Ausdruck kommt. Diese Unterscheidung zwischen das Bauen, das ist sozusagen das Neue schaffen, das ist der kreative Akt, und das Umbauen ist was ganz anderes, ja, quasi die Weiterentwicklung, das Vorhandene quasi, ja, vielleicht sogar mehr oder weniger so lassen, wie es ist, also eine andere Haltung. Aber für mich im Prinzip ist es das Gleiche. Also wir sehen unsere Neubauprojekte genauso, weil es gibt, das sagt auch, finde ich, ganz toll, Lacaton Vassal, sind ja große Vorbilder in dem Bereich, sagen die auch. Also im Prinzip ist da kein Unterschied. Auch wenn ich ein leeres Grundstück habe, ja, dann ist da auch schon was. Da sind dann zum Beispiel irgendwelche Bäume, die dann, wo sie sagen, da darf man auf keinen Fall einen Baum fällen. Ja. Oder wir haben sogar im Büro, was ich jetzt, eine Stadtentwicklung in China mitgeplant. Ja. Man denkt, wunderschön, Satellitenbild, alles grün, ja, endlich mal Tabula Rasa, ja, sage ich mal ganz böse. Und dann stellt man fest, da sind auch schon ganz viele Sachen. Ja, da gibt es ein Straßennetz, da gibt es Felder, da gibt es auch kleine Ortschaften, da gibt es auch Heiligtümer und so weiter. Und man fängt sofort, also das fängt an, im Prinzip mit dieser Haltung dann von diesem Bestehenden auszugehen. Also kein so ein großer Unterschied.
Ja, jetzt hätte ich gedacht, dass man in China vielleicht, wenn da irgendwas im Weg steht, das einfach beiseite räumt, anders als in Deutschland. Aber gut, das wäre jetzt noch ein anderes Thema. Dieses chinesische Projekt fiel mir auch auf als doch eines, was komplett aus dem üblichen Spektrum derjenigen Projekte rausfällt, die Ihr Architekturbüro macht. Aber nochmal zurück zu dem, was Sie jetzt gerade sagten, nämlich dazu, dass es keinen so großen Unterschied mache jetzt in der Haltung bezüglich Umbau- und Neubauprojekten. Dies fiel mir auch auf in dem Katalog zur Architekturbiennale, dass das in manchen Gesprächen, die Sie mit Architekten insbesondere geführt haben, dass das rauskam. Könnte es sein, dass diese Äußerung damit zu tun hat, dass Sie das von einer doch sehr architekturtypischen, ästhetischen Debatte her angehen? Also ich sage mal deshalb, weil ich sehe da eigentlich ja einen riesigen Unterschied, den Sie in den Eingangsstatements im Katalog auch komplett deutlich zum Ausdruck bringen. Da geht es darum, dass eben enorme Ressourcen verbraucht werden, dass CO2-Emissionen sind. Also da machen Sie erstmal einen ganz klaren Unterschied und sagen, in dieser Situation müssen wir an den Bestand denken. Und wenn es aber dann an die Frage der Haltung des Architekten geht, da scheint mir dieser extreme Unterschied plötzlich so ein bisschen zu verwischen. Und könnte das vielleicht sein, dass es einfach daran liegt, dass es sich diese Ähnlichkeit oder dieses Gleichsetzen ausschließlich oder insbesondere auf die ästhetische Herangehensweise im Entwurf bezieht?
Nee, es ist tatsächlich, also da muss man unterscheiden. Es gibt natürlich verschiedene Bauaufgaben. Und es gibt sozusagen in der Außensicht, ja, die ich ja eigentlich auch mit der Ausstellung kritisieren wollte, in der Außensicht gibt es diese klare Trennung, ja, dieses Schwarz-Weiß. Das ist das Alte, das ist das Neue. Ja, also was ich Le Corbusier, Plan Voisin, ja, das Alte, Dunkle, Düstere, Schmutzige, Ungesunde, Irrationale, das Neue, Helle, Weiße, Gesunde, Rationale. Genau diese künstliche, sehr künstliche Unterscheidung ist es ja, die zu ganz vielen, sagen wir mal, Stilblüten führt, die erstens natürlich zu dieser, vielleicht unversöhnlichen Tabula Rasa-Denken auch in den 60er, 70er Jahren geführt hat, wo man ja wirklich sehr rücksichtslos vorgegangen ist. Also eine Haltung, die gar nicht so alt ist übrigens, ja, weil, es gab immer wieder Tabula Rasa-Geschichten, aber prinzipiell war das Weiterbauen immer eigentlich das Normale. Ja. Man war einfach pragmatischer und hat gesagt, okay, da steht schon was, wenn ich es benutzen kann, ja, dann baue ich einfach weiter. Und man hat nicht immer mühsam unterschieden, so à la Charta von Venedig oder Missverständnis dessen, hat nicht unterschieden, ja, das ist das Alte, das ist das Neue, alles muss ablesbar sein. Und diese sozusagen Ego-Geschichte, nenne ich es jetzt mal, ja, die Corbusier'sche Ego-Geschichte, ist, ja, gab es immer schon mal so in der Richtung, aber das ist schon ein typischer Auswuchs der Moderne, wo man gesagt hat, es gibt wirklich diese Unterscheidung. Wir schaffen ja eine neue Welt. Das war ja der Anspruch. Ja. Wir erfinden die Architektur neu. Wir richten uns nicht mehr nach der, vielleicht gerade noch nach der Antike, wenn man jetzt bei Le Corbusier bleibt, aber sonst ist unser Vorbild, sind die Autos, sind die Ingenieure, ja, sind die Flugzeuge. Und diese Haltung hat ja zu diesem, die ist ja bis heute konsistent, indem wir den Architekten verstehen als den Neuschöpfer. Genau das ist aber die Haltung, die sozusagen auch zu dieser Unterscheidung führt. Umbauen ist ganz was anderes. Ja? Also sozusagen als Architekt, wie soll ich sagen, was Ehrenrühriges fast, ja, weil so dienend, ja, ich kann mein Ego gar nicht irgendwie hier ausbreiten. Und das ist das, was ich meine. Die Haltung, die ich sage, das Weiterbauen, das Weiterentwickeln, diese Haltung ist konsistent in sich und die die Architekten, die diese Haltung haben, deswegen kommt es auch öfter in diesen Interviews zum Ausdruck, die Architekten, die diese Haltung haben, die verhalten sich in einem Neubau und in einem Bestandsumbau eigentlich ähnlich, ja, weil sie diese Grundhaltung haben, diesen Respekt, dieses Interesse auch an dem nicht von ihnen stammenden. Ja. Die sehen im Prinzip eine Möglichkeit drin, sich zu reiben an Vorhandenem, daraus Impulse zu kriegen. Da gibt es ja viele, die beschäftigen sich mit anonymen Bauten, sammeln oder fotografieren irgendwelche verrückten Industriebauten in irgendwelchen schwäbischen Industriegebieten, sammeln seltsame Objekte. Also das ist so ein Interesse am Vorhandenen, was sich dann auch natürlich in einem guten Umgang mit dem Bestand äußert. Und diese Unterscheidung in der Aufgabe, in der Denkungsweise, die kommt wirklich nur da von diesem, ich sage mal, fast ja, veralteten Verständnis des Architekten als Schöpfer.
Da sehe ich eigentlich auch einen großen Verdienst überhaupt des gesamten Ausstellungsprojekts, dass sie damit auf eine bestimmte Art und Weise auch den Architekten gezeigt haben, Leute, es ist auch cool, es ist auch toll und es ist auch, in einem Interview hieß es sexy, ja, umzubauen, sich mit dem Bestand zu beschäftigen. Und durch diese extreme Vielfalt von Eingriffen und Halbumbauten, Einfüllungen, Einsprengselungen, Weiterbauen, wie auch immer. Sie haben ja da auch sprachlich sehr experimentiert in diesem Katalog und mit den verschiedenen Wörtern gespielt, die benutzt werden und dieses Thema aufgegriffen. Aber letzten Endes verbergen sich hinter diesen Formulierungen eben sehr, sehr viele unterschiedliche Varianten mit dem Bestand und dem Vorgefundenen umzugehen. Und das finde ich, eigentlich die vielleicht sogar auf der symbolischen Ebene eine der größten Leistungen dieses gesamten Projekts, dass das plötzlich auf ein Tablett gehoben wurde und dass man eben sagt, lieber junger Architekt vielleicht, der sich jetzt orientiert, der sich jetzt umschaut, der sich in seinem Berufslaufbahn überlegt, was mache ich, dass der quasi Vorbilder bekommt, die sich mit dem Bestand beschäftigen und die eben auch toll sind, dass nicht nur wir wollen jetzt nichts gegen Corbusier sagen, das wäre ja lästerlich, aber die eben auch andere Vorbilder bekommen können. Und in diesem Sinne sind wir schon relativ nah mit dem, was ich mit diesem Blog möchte, um also die Frage zu beantworten, wenn ich das jetzt extrem zugespitzt habe, verbietet das Bauen, dann steht dahinter die Forderung, erstmal zu schauen, was haben wir an Gebäuden, was haben wir an Flächen, wie nutzen wir diese Flächen, sind wir wirklich 100% ausgelastet, nutzen wir alles effizient? Und wenn man all diese Fragen beantwortet, und zwar als Architekten, als Bauherren, als Nutzer, als Politiker sich selber auch hinterfragt, dann denke ich, dass sehr häufig die ganze Frage sich nämlich erübrigt, weil dann würde man nämlich feststellen, wenn man sich diese Mühe macht, dass ein Neubau überhaupt nicht notwendig ist, in sehr, sehr vielen Fällen. Und nur, das ist mit Aufwand verbunden. Das ist ja auch, was sich natürlich in der Politik und im Recht zeigt. Und das hat der Herr Brandlober ja angesprochen auch. Baurecht hört sich uninteressant an für die Studierenden, aber in der Praxis wird es plötzlich gerade beim Bestand enorm wichtig. Und das sind die Hürden, vor denen Bauherren auch und Projektentwickler zurückschrecken und sicher auch, denke ich, der eine oder andere Architekt zurückschreckt, sich überhaupt darauf einzulassen. Und da denke ich, das ist eben erforderlich, diese zusätzliche Mühe auf sich zu nehmen, diesen Grips da reinzustecken. Und dann, bin ich jetzt doch wieder beim Geld, ist schlimm, ja, dann stellt sich natürlich trotzdem die Frage, wenn es mehr Aufwand ist, aber eventuell dann doch weniger bringt, ob das wirklich nur ein Vorurteil ist oder ob das nicht vielleicht doch bei manchem Architekten, ups, so eine Sorge ist. Ich weiß ja nicht, wie es in Ihrem Büro ist. Auf der Webseite sehe ich Wohnprojekte, 5 von 6 Wohnprojekten sind in irgendeiner Form Umbauten, die da gezeigt werden und auch die meisten anderen Projekte öffentlicher Art und Kulturbauten, also in der Regel Umbauten, Veränderungen, also mehr Aufwand und weniger Ertrag. Man sollte nicht immer um Geld rum, aber das ist nun mal wichtig.
Das ist schon wichtig, das würde ich, muss man im Prinzip schon, weswegen ich sage, ich habe ein Sagenreich. Ja. Es gibt ja viele Sagen. Es gibt diesen super Witz in Bayern, ja, der auch zitiert wurde auf der Pressekonferenz der Biennale. Also wie geht da? Wer reich ist und dumm, kauft sich euer Haus und baut es um. Also eine dieser Sagen, ja, dem stellt jetzt zum Beispiel Lacan zum Wasser entgegen, vielleicht auch eine Sage, ja, die sagen, Tour Bois de Prêtre, Paris, umgebaut, alles nachgewiesen, die Kosten und so weiter. Die Kosten, eine Wohnung abzureißen und neu zu bauen, dafür kann man 3 bis 4 Wohnungen wunderbar im gleichen, also in einem guten Standard herrichten. Ne? Das ist vielleicht auch sehr pointiert, aber das steht sich jetzt mal gegenüber als Behauptungen. De facto ist es so, natürlich kann man, also Umbauprojekte sind genauso, deswegen bin ich ein bisschen mit dieser Unterscheidung so kritisch. Umbauprojekte sind ja nicht umsonst, gibt es einen Umbauzuschlag zum Beispiel, also das ist gar nicht so, dass man da kein Geld verdienen würde, aber wo Sie vollkommen recht haben, diese Arbeit im Prinzip, die Neuprogrammierung zum Beispiel, also es gibt Dinge, die sind quasi nicht vorgesehen. Ja? Also ein Neubauprojekt und ein Umbauprojekt werden im Prinzip wie so vom Vorgehen, von den Prozessen gleich behandelt, was tatsächlich nicht richtig ist. Ja? Jetzt hat es mal erstmal gar nichts mit dem Honorar zu tun. Prinzipiell ist es, braucht also die kreative Leistung ist im Prinzip in einer vorherigen Phase, die es gar nicht gibt in der Honorarordnung, extrem hoch, weil man zum Beispiel feststellen müsste, ne, passt denn dieses Programm und dieser Bestand überhaupt zusammen? Kann man eventuell, ja, was ja selten gemacht wird, aber kann man eventuell den Weichenfaktor, der ist nämlich echt das Programm anpassen? Ja? Oder finde ich einen besseren Bestand irgendwo? Ja, das ist ja eine Scout-Aufgabe, ja, das ist ja normal auch nicht Architektenaufgabe. Oder kann ich das Programm komplett weiterentwickeln aufgrund der Besonderheiten des Bestandes? Kriege eigentlich was viel Interessanteres? Ja? Das sind natürlich kreative Prozesse, die so nicht vorgesehen sind. Also ich kriege von meinem Bauherrn oder ich erarbeite mit ihm sonst ein Programm, ich baue das dann ja neu, ja genauso wie es sozusagen ideal ist. Und da gibt es sozusagen so Anpassungsgeschichten, die aber natürlich letzten Endes die Spannung in diesen Projekten ausmachen, ja, wo man dann sagt, oh, das ist aber cool, hier diese Werbeagentur in der Turnhalle, keine Ahnung, ja. Und dann die Werbeagentur weiß genau, weil die sind natürlich clever, mit dem Ding, ja, da habe ich mir eine Marke geschaffen, da bin ich irgendwie, habe ich ein Alleinstellungsmerkmal, ich sitze nicht in irgendeinem neuen Bürogebäude, sondern ich habe irgendwas ganz Spezielles geschaffen. Ne? Und das ist natürlich das Interessante, also jetzt die jungen Architekten, mit denen ich zu tun habe, ich lehre ja auch an der TU München, versuchen wir natürlich auch im Prinzip dieses Vorgehen beizubringen, kann man sagen, indem wir zum Beispiel, also ich jetzt in diesem Entwurf nicht einen Ort vorgebe und auch kein Programm vorgebe, sondern es Teil der Aufgabe ist, sich einen Ort zu suchen, ein Programm zu entwickeln dafür, um überhaupt mal zu merken, was ist da für eine Korrelation von Bestand und Programm und natürlich dann diese Strategien anzuwenden, die wir versucht haben rauszufiltern in der Biennale. Und ganz wichtig, was Sie gesagt haben, der Umgang mit Sprache ist natürlich essentiell. Ja? Und das heißt, wir haben diese 11 Strategien, die wir herausgefiltert haben, natürlich auch, das war eigentlich die schwierigste Arbeit an der ganzen Biennale, dieses inhaltliche Gerüst zu liefern, also zumindest für mich war es die schwierigste Aufgabe, weil es tatsächlich, es ist ganz interessant, wir haben ja so ein Kapitel Sprache auch im Katalog, weil es keine quasi gemeinsame Sprache gibt. Also man weiß noch nicht mehr, wovon man spricht. Wenn man sagt, umbauen, das kann ja alles sein. Und dann gibt es ja Bauen im Bestand, Bauen am Bestand, lauter so Krücken im Prinzip. Umbauen im Bestand, auch völlig absurd, ja, weil ich meine, wo soll man sonst umbauen? Also es gibt die, und dann gibt es auch lauter so Kategorisierungsversuche. Und da war das tatsächlich sehr interessant, diese 3 Begriffe aus der Abfallwirtschaft, also Reduce, Reuse, Recycle, das ist übrigens die richtige Reihenfolge, Sie haben es am Anfang falsch zitiert, ja, weil das ist insofern wichtig, weil diese 3 Begriffe eben ein Wertesystem darstellen, was tatsächlich, sagen wir mal, in ihre Richtung deutet, weil man sagt, in der Abfallwirtschaft zumindest ist es eindeutig, der geringste Eingriff ist der beste, also gar kein Eingriff ist das allerbeste. In der Abfallwirtschaft ist es sehr klar, weil man sagt, also wenn kein Abfall verursacht wird, ist logisch, ist natürlich am allerbesten. Und so haben wir das sozusagen erstmal spielerisch auf den Umgang mit vorhandener Architektur angewendet. Kann es sein, ja, dass dieses Wertesystem da eine Aussage liefert? Und tatsächlich, was sehr interessant ist, es gibt auch in der Architektur Vermeidungsstrategien. Also das heißt, es gibt Strategien, wie kann ich dieses Reduce, also diese Vermeidung, Minimierung des Eingriffs bewusst erreichen. Und die wichtigste Strategie ist dabei eben die Wahrnehmung. Und das ist genau das, ja, woran natürlich auch dieser, weswegen ich diesen Blog interessant finde, weil er natürlich versucht, die Wahrnehmung zu ändern über so eine Pointierung. Zu sagen, was soll denn das hier, verbietet das Bauen, ja, dieser Schock. Und das geht ja darum, deswegen habe ich auch so Wert drauf gelegt, auf was da für eine Haltung dahinter steckt und dass ich eben an sich zwar den Schock gut finde, andererseits dieses Schwarz-Weiß-Denken, es gibt Bauen und es gibt Umbauen und das ist quasi Nicht-Bauen, ja? Genau das schwierig finde. Aber die Wahrnehmung ist so essentiell. Das ist so verrückt, jetzt zum Beispiel Tegel, wir sitzen ja hier übrigens im Treppenhaus, im eigentlich quasi schon nicht mehr vorhandenen Flughafen Tegel. Der war ja quasi, also mir ging es so, ich hatte schon ein Ticket für den neuen Flughafen und bin dann nochmal hier gelandet und gedacht, ja, das gibt's jetzt irgendwie in einer Woche nicht mehr. Und dann habe ich auch alles so gesehen und diese abgewetzten Fliesen, ja, die sind die abgetreten und die Begriffe in den Toiletten und dann gedacht, naja, das ist schon verdammt schade, ist ja wirklich ein toller Flughafen und hat jetzt so lange gedient und ich habe es wie schon, plötzlich ist es sowieso von den Augen so zerfallen. Ja. Jetzt ist es wieder so voll in Funktion Und das sind ja ganz minimale Dinge in der Wahrnehmung. Und jetzt, es wird natürlich auch mehr gemacht, auch wichtig, Instandhaltung ist eine extrem wichtige Vermeidungsstrategie. Man hat dann zum Beispiel jetzt mal wieder die Griffe repariert und so weiter. Und man nimmt ihn jetzt wieder wahr und denkt sich, gut, dass es das gibt. Ja? Also ich denke auch nicht nur ich, weil ich liebe den natürlich sowieso, diesen Flughafen, aber auch andere denken, wow, das ist ja Wahnsinn, jetzt hält der quasi noch länger, als er eigentlich müsste. Und man sieht wieder, glaube ich, frisch diese Qualitäten dieses Baus.
Das finde ich grundsätzlich auch bei dem gesamten Thema der Herangehensweise dieses Biennale-Projekts schön, bewusst zu sagen, schauen wir auf Alltagsarchitektur, schauen wir auf ungeliebte Architektur, auf Großsiedlungen, auf 60er, 70er Jahre Bauten und schauen wir, was gibt es dort an Qualitäten, was gibt es dort an Werten und entdecken wir die. Und ich finde es wichtig, auch in der Debatte aus der Architektur heraus und auch wenn man diese Begriffe sehr unterschiedlich benutzen kann, wie Umbau und Umbau im und mit dem und auf dem und unter dem Bestand, ja, finde ich es schon wichtig, dass man nicht total wegkommt von dem Thema. Also es gibt einen Abschnitt, wo es dann um Recycling der Gestalt geht. Mhm. Und da ist dann das Schlossprojekt in Berlin dabei, ja, das Humboldt-Forum, wo dann also letzten Endes es darum geht, es wurde letzten Endes, wie wir wissen, der Palast der Republik abgerissen und an dieser Stelle wird jetzt etwas komplett Neues gebaut und nur weil man bei einem Neubau die Form eines früheren Gebäudes, sagen wir mal, sich anlehnt, sie nicht unbedingt imitiert, vielleicht doch, auf jeden Fall sich inspirieren lässt. Nur deswegen, wenn man dann zu sprechen von einem Gestaltrecycling, das finde ich, ist eine sehr, sagen wir mal, aus der Ästhetik kommende Begrifflichkeit. Mhm. Die mag ja, wenn man es rein ästhetisch sieht, zutreffen. Nur denke ich, dann kann man nicht für sich in Anspruch nehmen, auch Ressourcen gespart zu haben. Und diesen Unterschied, denke ich, den darf man nicht vergessen. Der ist sehr, sehr wichtig.
Absolut.
Und auf der anderen Seite nochmal zu der Wahrnehmung von dem, was eben da ist und was man vielleicht nicht so wertschätzt. Mir als in Wuppertal Aufgewachsener hat das ja extrem gut gefallen, dass ausgerechnet Wuppertal nun das Beispiel war für eine Stadt, in der die Wahrnehmung trainiert wird, weil eben ja nun, wenn man das jemandem sagt, ich komme aus Wuppertal, dann ist es eher nicht so, dass man Begeisterungsstürme erntet und die Leute sagen, tolle Stadt, ja, aber in der Tat, und das stellen dann die Architekturstudenten in Wuppertal selber fest, ups, da ist ja was zu entdecken, da gibt es auch Qualitäten und in einer Stadt mit 350.000 Einwohnern gibt es natürlich viele Ecken zu entdecken und das nicht nur als Wuppertaler, sondern grundsätzlich denke ich, genau das ist es ja, diese Wahrnehmung zu verändern, wo ich denke, das fängt ja bei einem selber an. Also, dass man sich selber fragt, wie wohne ich, wie lebe ich, wie ist mein Büro? Wobei ich denke, um das wirklich umzusetzen, und um wirklich, sagen wir mal, mit dem geringstmöglichen Aufwand von Ressourcen zu arbeiten, also diese erste Sache, Reduce, zu erreichen, da ist hinderlich, dass es diese, ich sage jetzt mal als Ökonom, betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Differenz gibt. Das heißt, es kann ja für die Gesellschaft und volkswirtschaftlich sinnvoll sein, zu sagen, diese Nutzung können wir ja in jenem Gebäude unterbringen, aber da brauchen wir dann vielleicht einen Flächenmanager, der das für die Kommune organisiert, während der einzelne Bauherr und Eigentümer oder der Architekt überhaupt nicht in die Situation kommt, die eigentlich für alle bestmögliche Lösung überhaupt davon der zu wissen, sie überhaupt erkunden zu können. Und vielleicht hakt da manchmal die maximale Ausnutzung unseres Bestands, sage ich mal, unserer Häuser.
Jetzt sind das natürlich mindestens drei völlig verschiedene Punkte gewesen. Ich würde versuchen, sie nochmal aufzugreifen. Das erste war das Thema Rekonstruktion. Das ist ja in der Architektur ein ganz klar gehasste Vorgehensweise. Rekonstruktion ist böse. Was mich daran interessiert hat, ist im Prinzip auch wieder die Haltung, also jetzt, wir haben bewusst das Berliner Schloss nicht in den Katalog genommen, sondern das Potsdamer Schloss, was mit bürgerlichem Engagement im Prinzip, da gab es auch wirklich immer wieder Bewegungen, die versucht haben, Teile dieses Schlosses zu erhalten, haben Leute Sachen quasi zu Hause aufgehoben und so weiter. Also da gibt es eine bessere Story, sagen wir mal, schon mal. Die ist ein bisschen sympathischer. Und das Interessante an dem Potsdamer Schloss im Gegensatz zum Humboldt-Forum ist ja, dass das Potsdamer Schloss tatsächlich auch eine sinnvolle Nutzung hat, die dem Schloss, irgendwie dem Schlossgedanken irgendwie entspricht, weil da ist, kommt das Parlament rein, das ist sozusagen der Souverän, das Volk hat wieder ein, ist im Schloss, während beim Humboldt-Forum man ja immer noch verzweifelt nach irgendwelchen Nutzungen sucht. Und das ist natürlich, finde ich, ein immenser Unterschied, Qualitätsunterschied. Und letztlich ging es uns natürlich darum, wie weit kann man diesen Begriff Recycling auslegen und steckt nicht auch im Prinzip in dieser Haltung, ich nenne es jetzt mal analoge Architektur, ja, Miroslav Šik vielleicht als bekanntester Vertreter, er nennt es ja inzwischen alt-neu, steckt nicht auch in diesem, im Prinzip, in dieser Haltung sehr viel, was mit dem, mit dieser Haltung, die sich als Weiterbauen, also wenn ich im Bestand gehe, weiterbaue, dass ich da sage, er hatte ja diesen Beitrag, und jetzt das Ensemble. Das ist eine ähnliche Haltung eigentlich, wenn ich in die Stadt gehe und sehe die als vorhandenen Text, ich schreibe den weiter. Insofern haben wir dieses Gestaltrecycling in diesem Sinne mal versucht einzuführen, ist natürlich äußerst fragwürdig. Das ist mit Abstand das Fragwürdigste, gebe ich offen zu. Also das war das Erste. Und dieses Flächenmanagement, vielleicht ein Beispiel dazu. Es ist, also wir haben zum Beispiel einen Wettbewerb mitgemacht, da sollte in München bedeutendes eigentlich Klenzebau im Marstall sollte als Konzertsaal umgenutzt werden. Wir haben einfach festgestellt, das geht einfach nicht. Ja? Entweder ist der Konzertsaal schlecht oder der Marstall ist tot, ist kaputt. Ja? Und haben einfach eine Alternative vorgeschlagen. Und das wird zunehmend, glaube ich, also das war jetzt natürlich in dem Fall nicht möglich, uns einen Preis zu geben. Ja? Haben wir immerhin einen Sonderpreis gekriegt. Sonst fliegt man vielleicht raus. Ja? Also man muss einfach schauen, diese Wettbewerbe aufzuweiten für solche Möglichkeiten. Nicht immer zu sagen, ich weiß vorher, ich Auslober weiß schon ganz genau, was ich will. Da müssen wir gemeinsam eine größere Offenheit entwickeln, weil das ist natürlich unser Pfund, diese Kreativität, das Wissen um die Möglichkeiten, das Kombinationsdenken, das wir als eine der wenigen Generalisten haben, die wirklich eine Chance auch für einen Bauherr ist, weil wir haben da eine ganz tolle Nutzung vorgeschlagen zum Beispiel. Das wäre wirklich realistisch, das so zu machen. Und die Stadt hätte was davon. Und den Konzertsaal kann man woanders auch neu bauen. Und ein tolles Beispiel finde ich auch von dem Büro Superuse Studios aus Rotterdam. Die sind damals, glaube ich, noch 2012 Architekten. Die waren eingeladen, eine ökologische Mustersiedlung zu planen in einer kleinen Stadt, ja, und haben gesagt, ist es doch eigentlich genau dieses Denken, ist doch eigentlich völlig absurd. Ja? Da gibt es auch Leerstand in dieser Stadt. Ja? Wieso soll man da jetzt eine ökologische Mustersiedlung bauen? So viel ökologischer. Die haben also als Wettbewerbsbeitrag 10 leerstehende Häuser, es sollten 10 Häuser werden, 10 leerstehende Häuser gesucht und haben vorgeschlagen, die herzurichten. Und so in diesem Sinne zu denken, ist natürlich absolut viel sinnvoller.
Wunderbar. In diesem Sinne, genauso verstehe ich das eigentlich mit dem Verbietet das Bauen, dass man sich diesen Bestand eben anschaut und dann hinterher vielleicht feststellt, es reicht auch so.
Also das dritte Stichwort Wuppertal, das ist eben, Wuppertal ist ein gutes Beispiel. Also ich hatte jetzt eigentlich fast kein Bild, außer so Filmszenen aus Alice in den Städten und die natürlich die Schwebebahn und so weiter. Und es ist natürlich typisch, glaube ich, eine sehr, sehr typische Stadt. Sie schreiben in Ihrem Blog, da auch in Wuppertal, würde neu gebaut, obwohl es Riesen, natürlich, also ganz klar Riesenleerstände gibt. Ist auch auf dem Bild, was wir in der Ausstellung hatten, schaut es auch verdammt leer aus. Ne? Was interessant ist an dem Ansatz von Jörg Leser und Urs Füßler, ist genau diese Sensibilität zu wecken, indem man, ist natürlich auch eine künstlerische Strategie, ja, dieses Spaziergehen, ja, dieses der Situationisten, einfach natürlich die Realität so auf sich wirken zu lassen und letztlich so eine Offenheit immer mehr zu erzeugen, bis man tatsächlich in so völlig erstmal lapidaren oder vielleicht sogar hässlichen Situationen die Potenziale erkennen kann. Und das ist eine Übung, die kann man nicht oft und nicht weit genug machen, weil man denkt ja immer, also jetzt uns geht es zum Beispiel so, vielen zumindest, ja, also 80er Jahre zum Beispiel, wir bearbeiten gerade so ein Projekt in einem 80er Jahre Haus, wo man wirklich denkt, meine Herren, also was der sich da gedacht hat, der Kollege, das ist ja unerträglich und all diese schrägen Ecken und dieses Irrationale und man wird doch völlig wahnsinnig, man läuft da rum und weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Aber ich glaube, im Prinzip ist das halt, ist uns das selber, so haben wir selber vielleicht noch vor 15 Jahren die 70er Jahre gesehen und man, das Gemeine ist einfach, dass einfach dadurch, dass was da ist, egal wie blöd und hässlich und furchtbar das sein mag, hat es einfach eine gewisse Existenzberechtigung. Und das kommt natürlich jetzt aus diesem neuen energetischen Denken, ja, einfach die gespeicherte Energie. Wenn man das alles mal ernst nimmt, was uns ja die ganze Zeit erzählt wird, da muss man auch noch mit der Sprache aufpassen, ja, Effizienz, Effizienz, Effizienz. Da versuche ich ja immer zu sagen, Effektivität, ja, ist ein viel besserer Begriff. Das ist ein feiner Unterschied, weil man kann, im Prinzip geht es bei Effektivität darum, das Richtige zu machen. Ja. Also bei Effizienz geht es, etwas richtig zu machen. Ja. Und es kann aber auch das Falsche sein. Ne? Also das Ziel kann eigentlich falsch sein. Man kann völlig effizient in die falsche Richtung laufen. Das ist genau das, was wir gerade machen. Und es geht darum, effektiv zu sein. Zum Beispiel wirklich dass man den Ansatz nicht hat, ist eigentlich unverständlich. Man hat jetzt den Ansatz, einen möglichst hohen Standard in einer Einsparung zu erzielen. Ja? Das ist die Effizienzidee. Ja? Effizienzhaus und was weiß ich, 30, 40, 70, 120, whatever. Und macht aber das Falsche, weil man betrachtet einfach nur eine einzige Energie, nämlich die Betriebsenergie oder sogar nur die Heizenergie meistens und hat wie so totale Scheuklappen an, sieht nicht, dass man erstens mal Energie braucht, um diese Einsparung zu erzielen, die wird einfach nicht berücksichtigt, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel wie in München gerade passiert, ein wunderschönes Haus vollkommen funktionsfähig abreißt, das Gleiche wieder hinstellt, einfach eine riesen Altschuld im Prinzip aufhäuft, indem man im Prinzip das kann man wirklich sagen, Umweltfrevel vollzieht, ein riesen Müllaufkommen produziert, was vielleicht auch gar nicht so einfach zu entsorgen ist, wie es so schön heißt. Und diese Energie wird einfach nicht berücksichtigt. Weder diese Bestandsenergie noch die Energie, die zur Herstellung der sogenannten Energieeinsparung zielt. Das heißt, das ist ein typisches Beispiel für Effizienz. Dieses Missverständnis, eigentlich sozusagen was ganz richtig zu machen. Ja, die Deutschen sind so super effizient. Ja. Wir holen noch die letzten 3% auch noch raus und glauben, mit einem Haus die ganze Welt retten zu können, statt sich wirklich effektiv zu überlegen, was wäre der größte Effekt, und da ist man sich ziemlich einig, ja, Überholung der Heizungsanlagen, ja, Heizungstechnik, Pumpentechnik, da kann man schon mal mit einem ganz geringen Einsatz oft sehr viel Energieeinsparung rausholen. Einfache Maßnahmen, Augenmaß, vielleicht mal nur die Gläser tauschen, vielleicht die Fenster tauschen, mal schauen, dass der, was ich in einem Büro gebe, dass der Sonnenschutz funktioniert. Das sind oft nur Regelungssachen. Da baut man ein elektronisches Bauteil ein und hat eine immense Einsparung verglichen mit diesem Denken, ich muss jetzt aber noch 5 cm mehr Dämmung draufpacken und hol dafür nochmal 5% raus in der Theorie. Das ist reine Theorie. Und deswegen würde ich auch mit diesen Begriffen aufpassen.
Und in der Effektivität, wenn man dann unterm Strich wirklich die Bilanz zieht, muss man auch noch die Mobilität anschauen, dass in der Regel, wenn am gleichen Ort ein Neubau entsteht, dann werden da ganz andere, da wird die Tiefgaragenebene drunter gesetzt. Und wenn sie dann mal da ist und die Parkplätze sind da, na dann wird sie auch genutzt. Dann werden die Leute auch ihre Autos haben, während der eine oder andere Bau zumindest, der vielleicht in den 60ern entsteht, entstanden ist und eben keine Tiefgarage hat und weniger Stellplätze, dann behelfen die Menschen sich anders, sie bewegen sich anders, fahren anders und das heißt, unterm Strich haben wir wieder eine mehr Energie, die da obendrein noch flöten gegangen ist. Zudem effektiv und Effizienz, also was mich auch immer wieder, sagen wir mal, mindestens wundert, wenn nicht ärgert, ist, dass es eine enorme Aufmerksamkeit gibt für einzelne Musterhäuser und Beispielhäuser. Ja, wird dann immer gesagt, wir müssen ja auch anhand von solchen Musterhäusern die Technik weiterentwickeln und da braucht man die Innovation und den Fortschritt, den technischen. Das kann man nur an solchen beispielhaften Häusern machen. Mag ja sein, dass das in Einzelfällen nötig ist. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass zu viel geschaut wird auf diese enorm ausgereizten 110%igen Plus-Energiehäuser, die dann aber auch ein paar Millionen Euro kosten, während eben auf der anderen Seite die Massenprojekte, die Sanierung der Großsiedlungen, das, wo wirklich, sagen wir mal, ja, die Energiewende, wenn man so will, gemacht wird oder auch nicht, das steht immer so ein bisschen im Schatten, weil es eben vielleicht nicht spannend genug ist. Vielleicht brauchen wir da auch noch eine Architekturbiennale, die sich mit der massenweisen Sanierung beschäftigt.
Ja, das ist natürlich dieser Fokus, auf den ich auch versuche, immer hinzuweisen, dass der in dieser Haltung Architekt als Entwerfer und der Bauherr, der auch das Besondere will, und diesem Leistungsgedanken, also wir haben im Prinzip ein ganz, ganz veraltetes Bild von der Zukunft. Wir haben das Bild von der Zukunft, wie es sagen wir, in den Science-Fictions der 60er, 70er Jahre uns quasi vorgespiegelt wurde. Das ist für uns das Zukunfts-, also das ist so ein Haus, das muss dann irgendwie auch so ein bisschen technisch sein, das muss halt irgendwie genial irgendwie die Energie einfangen. Und so stellt man sich wirklich, wenn man sich mal selber testet, ja, so stellt man sich die Zukunft vor. In Wirklichkeit ist die Zukunft schon da. Es steht alles schon rum. Ja. Und das muss weiterentwickelt werden. Und dieser Fokus führt tatsächlich dazu, dass in der massenhaften Modernisierung, wo ja sicher, also jetzt, wenn man es nur energetisch betrachtet, also heizenergetisch betrachtet, sicher schon immense Leistungen verbracht worden sind, ja, teilweise dummerweise Effizienzgedanke, vielleicht sind Häuser saniert worden in den 90er Jahren, die jetzt irgendwie wieder abgerissen werden, weil wegen Leerstand, ja, also hat man das Falsche gemacht, aber sehr effizient. Aber was das Schlimme ist, ist im Prinzip, dass man sich eben dort nicht identifizieren, und das passiert auch laufend in Siedlungen im Osten und im Westen, man kann sich nicht damit identifizieren, man mag's, man schätzt das einfach nicht, dieses ärmliche, bescheidene den Siedlungsbau wird ja auch teilweise verteufelt, ja, das ist ein gescheitertes Modell und so weiter. Und daraus entsteht dummerweise, diese Haltungen drücken sich letztlich immer aus. Also in so einer verzweifelten Billigsanierung, die dann noch irgendwie lustig sein will, dadurch werden diese Siedlungen natürlich regelrecht zerstört, weil der Bewohner, der jetzt vielleicht schon 20, 30 Jahre drin gewohnt hat, hat sich eigentlich damit identifiziert. Jetzt wird ihm gezeigt, das, was vorher da war, wurde nicht geschätzt. Ja, das muss irgendwie anders werden. Man weiß aber nicht wie. Und man merkt, man spürt dieses billige Denken. Ja, Standardtür, Haustüren, irgendwelche komischen Vorbauten, die nicht dazu passen. Lustige Förmchen an der Fassade. Also die nackte, man merkt nur die Verzweiflung, dass man damit nicht umgehen kann. Und das Problem ist, weil man sich nicht, also als der das dann macht, man kann sich nicht damit identifizieren und hat eigentlich auch vom Bauherrn schon mal die falsche Aufgabenstellung, nämlich, das muss sich ändern, egal wie. Das heißt, das ist natürlich ein sehr interessantes Feld, wo es aber leider nicht sehr viele gute Beispiele gibt.
Zu der Frage der neuen Technologien nochmal. Der Holm Friebe hat so ein Buch geschrieben, die Steinstrategie, wo er eher gesamtgesellschaftlich, nicht aufs Bauen bezogen, geschildert hat, ja, auch im Management ist immer so, Wandel ist alles, ne? Change Management, und dadurch werden die schlimmsten Sachen verursacht, durch den ständigen Drang aktiv zu sein, weil wer nicht aktiv ist, der hat versagt sozusagen, nicht? Und wenn er schreibt, an einer Stelle weist er in dem Buch darauf hin. Nun, wenn man die neuen Technologien anschaut, die werden immer überschätzt, während in einem Zeitraum von 50 Jahren die meisten Technologien, die beherrschenden Technologien, die wir heute haben, die werden auch in 50 Jahren noch eine Rolle spielen. Natürlich gibt es immer kleine Unterschiede und es entwickelt sich was weiter, aber eben die Welt ändert sich nicht so schnell, wie vielleicht im Hype um manche neue Technologie das ist. Das heißt, ich übertrage das eben mal aufs Bauen jetzt auch, nicht? Natürlich werden auch in 50 Jahren die meisten Häuser, die in 50 Jahren stehen, das sind die, die wir heute schon kennen. Und in welchem Zustand die dann aber sein werden, das verantworten wir halt nicht.
Ja. Also interessant ist ja tatsächlich, also ich glaube schon, es ist, wir sollten keine irgendwie dieses das Technische nicht unterschätzen. Es gibt einfach, es gibt interessante Entwicklungen und ich glaube, was ich Ihnen recht gebe, die Technologien, die sind eigentlich schon da, um eigentlich zu sagen, ja, es gibt ja, also dass es genug Energie gibt, wissen wir ja sowieso. Auf jedem Grundstück gibt es genug Sonneneinstrahlung, genug Erdwärme, um das zu beheizen. Ne? Es gibt gar keinen Grund für diesen totalen Sparwahnsinn. Wenn man im Prinzip diese Technologien sinnvoll anwendet, gibt es ja tolle Beispiele von in der Schweiz, Hans-Jürg Leipengut, wirklich ein Pionier in dieser Sache, der dann wirklich genau sagt, okay, es gibt diese neuen Technologien, was ist sinnvoll, was kann ich wie einsetzen und sieht auch immer, auch als Haustechniker, letztlich das Gebäude. Also macht Sinn, ein Haus so weit einzupacken? Muss ich das überhaupt machen? Wozu mache ich das eigentlich? Also dieses Hinterfragen. Und wir als Architekten müssen auch einfach wieder viel mehr uns das zutrauen, uns mit der Technik beschäftigen. Ich glaube, wir Technik und Gebäude müssen wirklich stärker in eins bilden, ein guter Gedanke sein. Das kann einfach total Low-Tech sein, aber deswegen müssen wir es auch mitdenken können. Und ich glaube wirklich, dass wir da auch von dem Erbe der Moderne lernen können, was ich Buckminster Fuller und so weiter, solche Leute, die einfach auch mal gesagt haben, so, wir trauen uns das zu, als Architekten, als Ingenieure, die Welt quasi so zu verbessern und neu zu erfinden, also neu zu erfinden, aber in diesem Sinne zu denken mit dem Bestand, das glaube ich, ist eine sehr interessante Zukunftsaufgabe.
Also sehen wir, die großen Aufgaben gehen auch für die Architekten nicht aus, auch wenn sie die Welt nicht völlig alleine neu bauen.
Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.